Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 27. Mai 2007 aus der Pfingstpredigtreihe. Wie überwinde ich die Angst vor der Kritik anderer? Spricht Pastor Friedemann Burkhardt.
Also ein Verwandtenbesuch, ja, der kleine Ernst kommt zu seiner Tante und abends, wenn es ins Bett geht, beim Waschen, kriegt er ein Handtuch. Plötzlich sagt er zu seiner Tante, zu Hause ist das Handtuch irgendwie weicher. Tante erschrickt, wie weicher? Ja, irgendwie behaglicher. Aber ich hab doch weich gespült. Dann meldet sich diese Stimme im Hintergrund und da ging dann immer diese Lenore-Frau so auseinander und da war so der Schatten zu sehen. Aber nicht alle Weichspüler sind genau gleich. Nimm lieber Lenore. Gesagt, getan. Nächste Wäsche hat sie mit Lenore gewaschen und die Belohnung folgt auf den Fuß. Die Neffen merken das sofort und die Tante kann der Sympathie ihrer Neffen wieder gewiss sein. Hier geht's um die Angst vor der Kritik anderer. Vier Punkte fallen mir dazu ein. Erstens, die Angst vor der Kritik anderer, die kann motivieren. Diese Tante Erika, oder wie sie auch immer heißt, die wurde zu einer Spitzenleistung motiviert, hat mit Lenore gewaschen. Vielleicht haben Sie schon etwas Ähnliches erlebt. Zweitens, die Angst vor der Kritik anderer ist oft unbewusst. Das zeigt ja dieses Lenore-Gewissen. Vielleicht kennt ihr Stimmen, die euch ins Gewissen reden, wenn sie befehlen, sei brav, benimm dich, mach's besser. Dann verinnerlichst du das so sehr, dass sie zum Motor deines Lebens werden und irgendwo dich ein Leben lang unbewusst begleiten. Drittens, die Angst vor der Kritik anderer macht Musterkinder. Der kleine Ernst erkauft die Liebe seiner Mutter, indem er einfach macht, was sie verlangt. Wenn sie sagt, streng dich an, dann strengt sich der Ernst an. Auf Dauer ist das schon ein ziemlicher Stress. Darum macht er mit der Zeit aus der Not eine Tugend. Er versucht, die Angst vor dieser ständigen Kritik, der dadurch zu entkommen, dass er Moral und Perfektion so zu einem Ersatzgenuss macht und verzichtet auf so niedere Genüsse wie Freizeit oder Muße. Leider entstehen diese Glanzleistungen unfreiwillig aus der Angst vor der Kritik. Wir kennen, glaube ich, alle Charlie Brown, oder? Die meisten. Charlie Brown, der lustige kleine Mensch. Da gibt es in diesen Geschichten die Lucy, seine Freundin. Sie ist ständig damit beschäftigt, die Welt zu verändern, die Welt zu perfektionieren. Sie weigert sich strikt, eine Welt hinzunehmen, die nicht perfekt ist. Das bekommt dieser ewige Verlierer, Charlie Brown, zu spüren. Leute wie Lucy, die leben einen unmöglichen Traum. Nämlich die Welt zu perfektionieren. Sie sind deswegen ständig frustriert. Die Angst vor der Kritik anderer hat, und das merken wir daran, ein ganz destruktives Potenzial. Sie frustriert. Gott möchte nicht, dass wir wie Lucy verbittert oder nörglerisch oder frustriert durch die Welt laufen, so als Moralapostel, als Perfektionisten oder als die ständigen Nörgler der Nation. Und schon gar nicht möchte Gott, dass du aus Angst vor der Kritik anderer zu einem Perfektionisten wirst, der gleichsam so ein Don Quixote ist und dagegen Windmühlen kämpft. Die Welt ist halt nicht vollkommen. Das Thema heute lautet, wie überwinde ich die Angst vor der Kritik anderer? Und die Frage, die dahinter steckt, ist die, was muss geschehen, dass so eine unzufriedene, perfektionistische Lucy gelassen wird und ein Bewusstsein für ihre dunklen Flecken bekommt. Eine solche Veränderung wird vom Apostel Paulus musterbildlich beschrieben. Paulus war ein Musterknabe. Er macht eine beachtliche Karriere. Auf dem Weg nach oben war ihm kein Opfer zu groß. Er verließ dazu seine Heimat und ging in das ferne Jerusalem zu dem berühmten Gamaliel, einem berühmten Lehrer. Und auch dort brachte er es verhältnismäßig schnell ganz an die Spitze. Er war der Erste. Er war wie von einem hyperkritischen Lenore-Gewissen getrieben, so dass er später von sich urteilte: Ich eiferte über die Maßen. Und bei Paulus wird uns deutlich, eben not by power, nicht durch Kraft, sondern wir gewinnen das Leben durch andere Dinge. Darum soll es gehen. Umso mehr die Frage, wie findet dieser notorische Perfektionist Paulus zu Gelassenheit, Geduld und Güte, so dass er Disziplin, Ordnung, Weltverbesserung auch mal auf der Seite liegen lassen kann. Es sind vor allem vier Momente, die ich an Paulus sehe. Und der erste lautet: Verstehe deine Krise als von Gott verordnet. Für Paulus hieß der Stein des Anstoßes Jesus. Die Welt wäre okay für Paulus ohne Jesus. Das Verrückte, dieser Jesus ist tot und trotzdem ist er allgegenwärtig. Und so durchpflügt dieser Paulus wie so ein wandelnder Dampfkochtopf ganz Palästina, um das, was Jesus in die Welt gebracht hat, wieder in Ordnung zu bringen. Es wird erzählt über Paulus, er schnaubte mit Drohen und Morden. Unterwegs nach Damaskus, er hat eine groß angelegte Razzia geplant, erleidet Paulus einen Totalzusammenbruch. Er fiel auf die Erde, heißt es, und als er seine Augen auftat, sah er nichts. Paulus gerät völlig aus der Bahn. Damaskus wird der Ort der Auseinandersetzung mit sich selbst. Diese Geschichte erinnert mich an unseren Kirchenvater John Wesley, der schon in den Gemeindebrief reingespiegelt hat, der heute ausliegt. Es sind die Gelben. Der sieht, dass ich da einiges zu Wesley geschrieben habe. Wir haben dieses Jahr Pfingsten nahe beim 24. Mai. Der 24. Mai ist für unsere Kirche ein besonderes Datum. Darum eben jetzt auch noch ein kleiner Schlenker. Wesley war ein Perfektionist. Wesley hatte eine sehr klare Vision, wie die Kirche erneuert werden muss. Und 1735 bricht er als Mitte 30-Jähriger auf in die nordamerikanische Kolonie Georgia. Dort in der Wildnis sah er den idealen Rahmen. Seine Vision von urchristlicher Gemeinde zu verwirklichen. Denn dort gab es echte Heiden zum Anfassen, nämlich die wilden Indianer. So was brauchte er. Es war für ihn eine richtige Laborsituation, wo das Evangelium seine Kraft beweisen konnte. Und dann gab es dort in dieser Kolonie die entlassenen Strafgefangenen und dort wollte er wirken. Dort hatte er, ich sage mal, die ideale Laborsituation. Mission unter echten Heiden. Doch das Unternehmen wird ein einziges Fiasko. Weder die Missionierung der Indianer noch der Aufbau einer Gemeinde in der Kolonie gelingt. Im Gegenteil, nach knapp 2 Jahren flüchtet er, muss gerade noch sehen, dass er mit heiler Haut davonkommt. Die 4-wöchige Schiffsüberfahrt wird zum Ort der Auseinandersetzung mit sich selbst. Und am Ende kommt er zu der Überzeugung: Gott hat mich in diese Wüste hineingeführt, um mich zu demütigen, so wie Gott einst die Israeliten und Mose demütigte. Vielleicht hast du schon auch einmal einen Zusammenbruch erlebt oder vielleicht ist auch jemand da, der momentan in so einer Situation steckt. Wenn dich die Angst vor der Kritik anderer belastet, wenn du den Perfektionismus satt hast, mit dem du diesen kritischen Stimmen entgehen möchtest, wenn du den Frust überwinden möchtest, der damit zusammenhängt, dann sieh in dem, was sich deinem Leben notvoll entgegenstellt, nicht die Auswirkungen eines anonymen Schicksals, sondern dass Gott dir darin begegnet. Sieh darin Zeichen von Gottes verborgener Liebe, mit denen er dich fragend machen möchte. Das ist das Erste, was wir bei Paulus sehen können. Und darum verstehe deine Krise von Gott verordnet. Eine solche Sicht schafft Raum für ein zweites Moment. Entwickle ein Gespür für Gottes Liebe. Entwickle ein Gespür für Gottes Liebe. Der Zusammenbruch von Paulus ist ja im Grunde genommen kein Wunder. Wer immer Vollgas fährt, der muss damit rechnen, dass der Motor einen Kolbenfresser bekommt, so wie man landläufig sagt. Wenn erzählt wird, er aß nicht, er trank nicht, dann bedeutet das, dass Paulus sich durch diese Krise in die Buße leiten lässt. Und als nach 3 Tagen der Christ Ananias diesen völlig zerschlagenen Paulus besucht, ist Paulus offen für Seelsorge und bereit, sein Leben zu verändern, umzukehren. Und das ist etwas Besonderes. Was war passiert? Paulus entwickelt offensichtlich in diesen 3 Tagen ein Gespür für Gottes Liebe und Gnade. Gottes Liebe ist unabhängig davon, ob jemand immer brav gewesen ist oder immer getan hat, was die anderen von ihm erwarten. Bei Gott gelten andere Maßstäbe. Gott urteilt nach der Logik seiner Liebe, so wie Jesus sie in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn erklärt. Ein junger Mann fühlt sich zu Hause eingeengt. Er entschließt, seine Heimat zu verlassen, sein Elternhaus zu verlassen. Er fordert von seinem Vater, dass er ihm auszahlt, was ihm zusteht, und dann geht er. Und in der Fremde verkommt er. Und in diesem Elend erinnert er sich an zu Hause und sagt, wie viele Tagelöhner hat mein Vater, die genügend haben zu essen und zu trinken, und ich verkomme hier im Elend. Seine Frage ist, wie kann ich bei meinem Vater wieder ankommen nach diesem Bankrott? Das scheint ihm unwahrscheinlich. Und so fasst er den Plan, ich will mich aufmachen. Ich will zu meinem Vater gehen und sagen, Vater, ich habe gesündigt vor dem Himmel und vor dir, mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Er versucht es. Er kehrt um. Der Vater sieht ihn von weitem kommen. Er verlässt das Haus, rennt ihm entgegen, nimmt ihn in die Arme. Was passiert dann? Dann löst sich dieser junge Mann aus den Armen des Vaters und sagt, Vater, ich habe gesündigt. Ich bin nicht mehr wert, dass ich dein Sohn heiße. Aber der Vater geht gar nicht darauf ein, sondern er weist die Knechte an, bringt schnell das beste Gewand, gibt ihm einen Ring an den Finger, gibt ihm Sandalen an die Füße, holt das gemästete Kalb, schlachtet es, lasst uns freuen und fröhlich sein, denn dieser mein Sohn war verloren und ist wiedergekommen. Über das Ende der Krise von Paulus wird gesagt, es fiel ihm wie Schuppen von den Augen. Das heißt, Paulus begreift, Gottes Liebe gilt mir bedingungslos, einfach weil ich ein Kind Gottes bin. Er sieht sich wie dieser verlorene Sohn in Gottes Armen gehalten und getragen, trotz all dem Problematischen, was ihm anhaftet. An jenem Tag in Damaskus entwickelt Paulus ein Gespür für Gottes Liebe. Und damit war es für ihn Pfingsten geworden. Aber eben, wie wir gehört haben, not by power, nicht durch Kraft, Nicht durch das, was er Kraft seines Perfektionismus zustande bringt, sondern indem er lernt, all das sein zu lassen. Als Wesley 1738 ziemlich entmutigt von Nordamerika zurückkommt, liegen sehr schwierige Erfahrungen hinter ihm. Streit, eine missglückte Liebe, eine frustrierte Gemeinde. Heiden wollte er missionieren, dann schreibt er in sein Tagebuch, wer wird mich missionieren? Sein Glaubensgebäude war total zusammengebrochen. Und dann kam Pfingsten. Und er kommt seinem Bruder heim vom Gottesdienst und sagt, ich habe eine ganz tiefe Glaubenserfahrung gemacht. Und das reißt diesen Wesley vollends in ein Loch. Glücklicherweise sucht Wesley Seelsorge bei Paulus. Am Abend des 24. Mai ging er in der Aldersgate Street in London in ein Haus, wo jemand aus Luthers Vorrede zum Römerbrief las. Und später berichtet er, was geschah, als er zuhörte. Gegen 8:45, als Luther die Veränderung beschrieb, die Gott durch den Glauben an Christus im Herzen bewirkt, spürte ich, wie mein Herz seltsam erwärmt wird. Ich spürte, dass ich auf Christus vertraute und eine Gewissheit geschenkt wurde, dass er meine Sünden weggenommen hatte. Gell, liebe Freunde, dieses Verlangen nach Gewissheit der Sündenvergebung war für Wesley ja kein spitzfindiges Theologisieren so am Schreibtisch, sondern sehr existenziell. Wie lebe ich weiter nach dem Bankrott in Amerika, meinen persönlichen Schuldanteilen daran, angesichts der Tatsache, dass ich mit leeren Händen dastehe? Und da waren viele Leute, die sich vielleicht die Hände gerieben haben und gesagt haben, ist doch gut, dass der jetzt einmal auf die Schnauze gefallen ist. Wie lebe ich da weiter? Für ihn ist die zentrale Frage, kann ich da noch predigen? Wesley überwand die Angst vor diesen kritischen Stimmen durch die Gewissheit, es gibt keine Verdammnis für die, die in Jesus Christus sind. Denn welche der Geist Gottes berührt, die sind Gottes Kinder. Er spürt, Gottes Liebe ist unabhängig davon, ob meine Wäsche mit Lenor gewaschen ist oder ob sie April frisch duftet. Gottes Liebe gilt mir einfach deswegen, weil ich ein Kind Gottes bin. Weil Gott mit meinem Leben, so unscheinbar es mir vorkommt, ein Ziel verfolgt in dieser Welt. Auch wenn ich 60 bin, auch wenn ich 70 bin, solange wir atmen, hat Gott ein Ziel mit unserem Leben. Wesley hat ein Gespür für Gottes Liebe bekommen. Er spürt Gottes Geist. Es war für ihn Pfingsten geworden. Ich weiß nicht, ob ihr dafür so ein Gefühl entwickelt habt, dass ihr in den Infragestellungen eures Alltags von Gott getragen seid. Der Zusammenbruch des Paulus in Damaskus bewirkt aber noch mehr als eine Vorstellung von Gottes Liebe. Damit komme ich zu drittens, finde in deiner Sünde deine Gabe. Finde in deiner Sünde deine Gabe. Jener Christ Ananias legte die Hände auf Paulus und sprach, lieber Paulus, der Herr hat mich gesandt, du sollst sehend und mit heiligem Geist erfüllt werden. Gott schenkt Paulus einen neuen Geist. Seinen zerstörerischen Eifer, der ihn zu einem Mörder, zu einem Christenverfolger gemacht hat, den münzt Gott um in eine leidenschaftliche, aber dann doch nach und nach verträgliche Spiritualität. Paulus erfährt diese innere Erneuerung, die er später einmal so beschreibt, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist. Und Gott beruft ihn durch diesen Ananias zu einer ganz außerordentlichen Mission. Er soll Jesus, Jesu Namen, vor Heiden, Königen und vor ganz Israel bekannt machen. In der Leidenschaft für Gottes Sache, in der er sich zu diesem hyperkritischen Christenverfolger verstiegen hat, findet Paulus nach dieser Krise seine wahre Berufung. Gott lässt Paulus gleichsam in seiner Sünde seine Gabe finden. Äußeres Zeichen für diesen inneren Neuanfang ist die Taufe. Es wird gesagt, Paulus ließ sich taufen. Mit der Taufe bekennt Paulus öffentlich, dass er aus dieser neu gewonnenen Glaubensüberzeugung leben möchte. Ich weiß nicht, wenn du ähnlich wie Paulus ein Gespür für Gottes Gnade und Liebe bekommen hast, hast du diese innere Entscheidung oder Erfahrung nach außen gezeigt? Hast du dich in eine Gemeinde aufnehmen lassen oder auch taufen lassen, wenn du das nicht als Kind wurdest? Christsein, das ist mir ganz wichtig. Christsein kommt nach der Bibel nicht im Denken zum Ziel, sondern in dem, dass wir Gottes Willen tun. Und dazu gehört die Einwilligung in eine Glaubensgemeinschaft und die Bereitschaft, sich von seinen Geschwistern begleiten zu lassen, helfen zu lassen auf dem Weg, den Gott für einen vorgesehen hat, sodass man mit der Zeit ein Gefühl und ein Gespür für seine blinden Flecken bekommt und es tatsächlich dann auch äußerlich zu dieser Veränderung kommt. Niemand kommt als Einzelwanderer in den Himmel. Gott möchte den ganzen Menschen mit Haut und Haaren erneuern. Im Untertauchen wird der alte Mensch gleichsam mit Jesus gekreuzigt und begraben und im Auftauchen mit Christus zu einem neuen Leben erweckt. So sagt es Paulus. Der weitere Lebensweg des Apostels zeigt, was möglich ist, wenn ein Mensch diese Erneuerung an sich geschehen lässt. Mit derselben Akribie, mit derselben Leidenschaft, mit derselben Kreativität und mit demselben Geist, mit der er vorher die Christen verfolgte, setzt er sich nun für die Verbreitung des Evangeliums ein, bis ans Ende der Welt. Auch in diesem Detail ähnelt die Geschichte von Paulus verblüffend der von Wesley. Anfang 1738 formt Gott aus diesem Zerschlagenen binnen weniger Monate einen ganz gewaltigen Erweckungsprediger, der die englische, ja die ganze angelsächsische Gesellschaft in einem halben Jahrhundert völlig auf den Kopf stellt. Und auch hier gilt, Wesleys Lebenswende bedeutet keine völlig neue Lebensausrichtung. Mit der Losung, die Welt ist mein Kirchspiel, nimmt er die alte Leidenschaft neu in die Hand. Dass aber diese innere Erneuerung, bei der ein Mensch seine Sünde als Gabe findet, Früchte trägt, dazu ist noch eine weitere Sache wichtig. Viertens, nimm Gottes Einladung zum Wachstum an. Nimm Gottes Einladung zum Wachstum an. Stellen wir uns eine Besprechung vor. Eine Besprechung. Mit dabei ist eine Bekannte, die ich wegen ihrer Besonnenheit und ihrer ausgleichenden Art sehr schätze. Es gibt eine starke Kontroverse, bei der diese Bekannte angegriffen wird. Erstaunlicherweise verhält sie sich sehr ruhig. Fast passiv. Komisch. Bilde ich mir jetzt diesen Angriff nur ein oder ist sie tatsächlich so ruhig? Nachher frage ich, sag mal, warum hast du an keiner Stelle widersprochen? Was sie darauf sagt, war für mich völlig unerwartet. Ich hatte Angst, dass ich zu hart reagiere. Ich war früher ein sehr unbeherrschter Mensch. Gott hat meinen Zorn und meinen Mut verändert, so dass heute davon kaum mehr was sichtbar ist. Aber in der Situation merke ich, was in mir ist. Und darum nehme ich mich zurück. Wut und Zorn, das hätte ich nie vermutet. Und da fügt sie hinzu, aber du hast recht, ich kann lernen, in solchen Situationen auch etwas zu sagen. Vier Punkte sind mir daran wichtig. Erstens, Veränderung ist möglich. Gott kann dich zu einem neuen Menschen machen. Das ist mir hier an dieser Bekannten deutlich geworden. Paulus sagt, ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, Neues ist geworden. Diese Bekannte ist für mich dafür Beweis. Ihre Sünde, Wut und Zorn sind in Gelassenheit und Besonnenheit verwandelt worden. Das gilt auch für dich. Zweitens, die Veränderung bleibt bruchstückhaft. In jener Besprechung wurde meine Bekannte von ihrem alten Leben eingeholt. Sie weiß von früher, wie empfindlich sie reagieren kann, das hemmt sie manchmal. Wenn wir die Paulusbriefe lesen, merken wir, wie Paulus ab und zu unglaublich in Rage geraten kann. Wie er manchmal arrogant, fast sarkastisch wird, wie er auch sehr empfindlich ist. Als er einmal ganz gehörig mit dem Petrus zusammenrasselt, da stellt er den Petrus vor allen anderen Leuten bloß. Und das ist auch kein Akt von Barmherzigkeit. Sein Eifer, die Welt in seinem Sinn zu gestalten, saß tief in ihm. Und immer wieder muss er schmerzlich feststellen, wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen, das habe ich halt doch wieder nicht geschafft. Drittens, Veränderung ist ein Wachstumsprozess. Meine Bekannte sagte, ich kann lernen, in solchen Situationen etwas zu sagen. Da spüren wir, Veränderung geschieht nicht auf einmal. Bis wir nach München kamen, habe ich zu Hause die elterlichen Baumgrundstücke gepflegt. Dabei habe ich zweierlei gelernt. Erstens Geduld und zweitens Gelassenheit. Wenn ich einen 40 Jahre alten, verwilderten Baum wiederherstellen wollte, war klar, das dauert wenigstens 5 Jahre. Ich beschnitt den Baum, dann hieß es 1 Jahr warten. Wenn mir ein Fehler passiert ist, der war unter Umständen irreparabel. Für einen ungeduldigen Menschen wie mich war allein schon der Gedanke daran, jetzt 1 Jahr zu warten, bis die Schere wieder angesetzt werden kann, eine geistliche Übung. Ich musste lernen, in Zeiträumen von 2 bis 5 Jahren zu denken. Jesus sagt in den Wachstumsgleichnissen, Lebensveränderung, ob bei Pflanzen oder Menschen, ist kein Sprint, sondern ein Marathon. Vor allem, der vollkommene Gott selbst hat Geduld und lässt Zeit zum Wachsen und urteilt nicht vor der Zeit. Um wie viel mehr könnt ihr gelassen und geduldig sein bei eurem Wachstum? Die Sünde von Paulus war seine Wut und sein Zorn, die ihn überkam, wenn er die Welt verbesserte. Wenn er nun sagt, nicht, dass ich schon ergriffen hätte oder schon vollkommen sei, aber ich jage nach dem vorgesteckten Ziel, dann schließt ein Perfektionist wie Paulus Freundschaft mit seiner Ungeduld und seinem Zorn über die Unvollkommenheit der Welt. Er beginnt anzuerkennen, Geduld und Gelassenheit sind Ordnungen der Welt Gottes. Bemerkenswert, Wesley formuliert keine hohen, übernatürlichen Einlassbedingungen für die Gemeinde. Wesley verlangt von den Menschen, die in die Gemeinde kommen möchten, zweierlei. Erstens, der aufrichtige Wunsch, im Sinn Gottes zu leben. Und zweitens, die Bereitschaft, die Ernsthaftigkeit dieses Wunsches anhand von biblischen Grundsätzen überprüfen zu lassen von der Gemeinschaft. Wir wünschen uns oft bei der Aufnahme Menschen, die einigermaßen perfekt sind. Manchen machen wir uns bei all dem bewusst, in der Gemeinde, in die dieser Paulus hineingeraten war, war es offensichtlich kein Problem, eine so zweifelhafte Person wie diesen Paulus nach 3 Tagen zu taufen und aufzunehmen. Ist uns klar, was das bedeutet? Der Paulus war nach 3 Tagen nicht perfekt im Charakter. Hand aufs Herz, meint ihr, Paulus hätte bei uns eine Chance? Ich glaube nicht. Wie viel Sicherheit muss uns ein Aufnahmewilliger bieten, dass wir ihn aufnehmen? Paulus und Wesley ermutigen, erstens die Hürden nicht zu hoch zu setzen, aber zweitens auch bereit zu sein, als Gemeinde diesen anstrengenden Prozess gemeinschaftlicher eines gemeinschaftlichen geistlichen Weges auch zu gehen. Darum nimmt Gottes Einladung zum Wachstum an. Viertens, Die Veränderung zielt auf Vollendung bei Gott. Für Paulus ist klar, unsere Lebensveränderung auf dieser Welt bleibt unvollkommen. Aber klar ist auch, sie ist die Vorbereitung auf den Himmel. Wenn wir einmal vollkommen werden, dann wird das Stückwerk aufhören. Wie überwinde ich die Angst vor der Kritik anderer? Besonders wenn sie durch so ein Lenore-Gewissen zur Perfektion dich treibt, dich unverträglich macht oder frustriert. Paulus war einfach bereit, die notwendigen Schritte zu tun. Du bist nicht Paulus, aber vielleicht stellst du bei dir auch perfektionistische Züge fest. Vielleicht bist du auch manchmal hyperkritisch und wenn du Porzellan zerschlagen hast, frustriert. Und vielleicht spürst du auch, dass diese Perfektion mit dieser Grundangst vor der Kritik anderer zu tun hat. Gott möchte dir helfen, diese Angst zu überwinden und deine Sünde in eine Gabe zu verwandeln. Er hat auch mit deinem Leben einen Plan. Eine Charlie Brown Story erzählt, diese kleine Perfektionistin Lucy ist wieder einmal total frustriert. Die Welt ist schlecht, ihr geht schlecht, alles ist schlecht. Da kommt ihr Bruder Linus und lädt sie ein, mal darüber nachzudenken, für was sie eigentlich alles dankbar sein kann. Da platzt sie vollends. Ich kann für nichts, aber auch für gar nichts danken. Da schaut sie Linus mit seinen treuen Augen an und sagt, zumindest hast du einen kleinen Bruder, der dich ganz arg liebt. Lucy ist total perplex, dann fällt sie in sich zusammen, fällt ihm laut schluchzend um den Hals und sie spürt die ungeheure Kraft der Liebe, die sie aus dieser Frustration befreit. Vielleicht lebst du auch in einer Sehnsucht nach Liebe. Mit dem Gleichnis vom verlorenen Sohn möchte Jesus dir sagen, Gott ist die Liebe. Gott liebt dich, Gott wartet auf dich, Gott erwartet dich, dass du zu ihm kommst. Wenn du das begreifst, wenn du dir Gottes Liebe gefallen lässt, dann wird es auch für dich Pfingsten, dann wird auch das passieren, was die Bibel mit Pfingsten meint.